Märchen. In unserer Schule ist Yoga Unterrichtsfach und fließt in ganz viele Bereiche rein, in die Schreiberziehung, Leseerziehung. Und wer in Grundschulen arbeitet, weiß sicher, dass es auch immer Märchentage gibt. Und in der Schule, in der ich arbeite, in Berlin-Kreuzberg, haben wir zunehmend fast überwiegend Klassen mit Kindern nicht deutscher Herkunft. Und es wurde für mich immer schwieriger, die Botschaft der Märchen so richtig zu vermitteln, weil die Kinder mich nicht verstanden und auch zu Hause keine Märchen mehr hörten. Fernsehen übernimmt ja eine ganze Menge an Erzählstoff. Viele Kinder haben gar kein Buch. Und so kam mir die Idee, die Märchen in Bewegung umzusetzen und natürlich mit Yoga-Übungen. Und das ist sehr gut angekommen. Das war wieder ein neuer Bereich, der sich eröffnete, Yoga mit Märchen zu verbinden. Yoga, die Moral der Märchen durch Yoga-Übungen bewusster erleben zu lassen. Ja, und dann habe ich ein Buch geschrieben darüber, weil das wirklich gut war. Und immer alles, was gut ist, schreibe ich auch auf. Das ist dieses Buch, aus dem ich jetzt ein bisschen was erzählen will. Und ich meine, ihr sitzt jetzt die ganze Zeit, vielleicht können wir das Märchen dann auch irgendwann. Ich habe ein Märchen ausgesucht, ein indisches Märchen, der Hund im Palast der tausend Spiegel. Vielleicht können wir es auch spielen, wer will. Es ist zwar ein bisschen eng, aber manche Übungen kann man ja auch machen. Oder wer will, kann ja auch die Übung machen. Und ich habe jedem Märchen auch noch eine Rückenmassage beigefügt, dass die Moral nochmal als Geschichte auf dem Rücken vertieft wird. Das lieben meine Kinder. Und auch jedem Märchen ein Spiel, was die Moral des Märchens noch vertieft. Yoga und Märchen. Moment, jetzt da unten in der Mitte. So, wenn die Technik so weit ist, dann... Da muss noch was weg. Jetzt müsstest du noch auf Präsentation. Ja? Nee, jetzt nochmal hier. Präsentation starten muss nochmal oben dran. Also wenn man keine Brille dabei hat, dann kann man das gar nicht richtig sehen. Bildschirmpräsentation auf das, genau, da klicken. Und dann da vorführen, eins da drunter. Danke. Okay, gut, Märchen üben ja schon seit Jahrhunderten eine besondere Faszination auf Kinder aus. Ich weiß, als meine eigenen Kinder klein waren, waren Märchen out. Da hat man mehr moderne Märchen erzählt, so wie Herr Fressack und die Bremer Stadtmusikanten, das war so die 68er Zeit. Und meine große Tochter hat auch da ein bisschen was von abbekommen, die hat Märchen gar nicht so erlebt, aber meine kleine Tochter hatte eine Tagesmutter, die immer eine Schallplatte, richtig eine große Schallplatte geschenkt hat. Dieter Thomas Heck erzählt Kindermärchen und die saß immer fasziniert vor dieser Schallplatte. Die ist noch bei uns in der Schule, aber wir haben keinen Plattenspieler mehr. Und da habe ich erst mal gemerkt, meine Kinder saßen auch mal, wenn dann der Wolf das Rotkäppchen frisst, so diese, die hielten den Atem an und ist aber gleich wieder gut, ja. Also es ist so, dieses Märchen hören finde ich ganz wichtig. Und der bekannte Kinderpsychologe Bruno Bettelheim behauptet ja sogar, Kinder brauchen Märchen. Und so drückt er mit einfachen Worten die tiefe Verzauberung aus und die Weisheit, die den Märchen innewohnt. Und die Moral der Märchen ist einfach gestrickt. Das Gute siegt immer. Und die Moral entspricht auch psychologischen Phänomenen, die so alt sind wie die Menschheit selbst. Jetzt der Bogen zum Yoga. Yoga hat ja eine jahrtausendalte Tradition. Und wenn wir der indischen Mythologie glauben, war Yoga ursprünglich den Göttern vorbehalten. Und wir Menschen haben es einem neugierigen Fisch zu verdanken, dass wir Yoga überhaupt kennenlernen konnten. Der Fisch beobachtete nämlich den Gott Shiva, als der auf einer einsamen Insel seiner Frau Parvati Yoga-Übungen beibrachte. Shiva und Parvati hatten natürlich bewusst eine einsame Insel gewählt. Sie wollten ja nicht gesehen werden. Und als dann Shiva den Fisch doch irgendwann entdeckte, wollte er ihn verjagen, hielt aber inne, denn er sah, dass der Fisch während seiner Beobachtung wesentliche Grundprinzipien des Yoga beherrscht hatte. Weiter. Nämlich Regungslosigkeit in einer Stellung, Kontrolle des Atems. Für einen Fisch ist es ja eine beträchtliche Leistung, außerhalb des Wassers so lange aufmerksam zu sein. Und die Konzentration über einen längeren Zeitraum. Und hier sehen wir Kinder, und wer wünscht sich nicht solche Kinder, die diese Techniken des Yoga beherrschen? Shiva erkannte das auch groß an, gab dem Fisch menschliche Gestalt und schickte ihn in die Welt. Und er war der erste Yogalehrer Matsyendranath. Und seit dieser Zeit können wir Menschen, auch Kinder, Yoga lernen. Und meine Kinder fragten mich mal, als ich ihnen die Geschichte erzählt habe, warst du denn auch mal ein Fisch? Und die Yoga hat ja auch, sind ja nicht nur die Körperübungen, die man lernt, sondern Yoga hat ja auch eine tiefe Moral. Ich glaube, ja, wenn wir Patanjali betrachten, dann sehen wir halt, dass auch die Yamas und Niyamas diese Moral, diese alte tiefe Moral uns vermitteln, wie wir unseren Geist klären können, unser Handeln klären können. Moral, die wir auch in den Märchen zu finden haben. Und so denke ich, ist es eine gute Verknüpfung, Märchen durch Yoga-Übungen zu vermitteln, zu spielen, durchzuführen und dabei praktisch die Moral richtig zu erleben. Meine spracharmen Kinder erleben sich dann mal als Rotkäppchen, das so fröhlich des Weges geht, sich aber vom Wege ablenken lässt vom bösen Wolf, der sie in Versuchung führt, der praktisch das Hindernis auf dem Wege ist, der zwar sagt, pflück mal deiner Großmutter die Blumen, aber dabei natürlich was Böses im Schilde hat und die Großmutter fressen will und auch noch das Rotkäppchen. Rotkäppchen durchschaut das nicht und lässt sich vom Wege abbringen. Und das, was dann passiert, wissen wir ja alle. Und daraus lernt sie dann, dass sie doch lieber auf die Mutter hört und sich nicht mehr in Versuchung führen lassen will von dem Hindernis Wolf. Also eine einfache Moral. Und wenn die Kinder das spielen, dann spielen sie ja den Wolf. Sie spielen das Rotkäppchen, sie spielen die Großmutter, sie spielen den Jäger und sie erleben dabei, so wie das ist, wenn man einmal das Gute ist, einmal das Böse ist, die Versuchung, einmal der Retter ist, der Jäger. Und ich habe damit ganz tolle Erfahrungen gemacht, was die Moral betrifft, die den Kindern viel bewusster ist, als wenn sie es nur hören. Wenn man jetzt Märchen aussucht, dann muss man natürlich gucken, was interessiert die Kinder, was verkraften Kinder, dass man so auf den Entwicklungsstand der Kinder Rücksicht nimmt, auf die Reife. Und ich habe natürlich, muss man auch aussuchen, welche Märchen kann ich in Yoga-Übungen umsetzen. Ich habe die Märchen dann natürlich für mich umgeschrieben, dass ein paar Yoga-Übungen reinkamen, immer eine kleine Katze oder ein Vogel, dass Bewegung drin war. Und meine abgelenkten Kinder, die sich nur sehr kurz konzentrieren können, weil sie vieles nicht verstehen, auch hyperaktiv sind, die haben dadurch eben auch mehr Faszination erlebt. Gut. Über Yoga-Übungen kommen die Kinder in Kontakt mit sich selbst. Sie leben ihre Kraft und werden eben auch mit den Hindernissen konfrontiert, die auftreten. Ich würde jetzt vielleicht das Märchen lesen, bevor wir dann weitergehen. Und vom Hund im Palast der tausend Spiegel. Und wer Lust hat und wo der Raum es zulässt, kann ja die Übung mitmachen. Die Übung, ich werde mal eben das Buch ablegen, die wir brauchen, sind einmal die Sonne, kannst du mal die Sonne vormachen, diese Sonne und der, oh, ich brauche doch erstmal meine Brille, sorry, weil ich sehe das doch nicht so ganz richtig, den Hund natürlich, der Hund hat bei mir zwei Variationen, einmal der Hund, der sich streckt nach unten schaut und dann der Hund, der nach oben schaut. Und dann gibt es noch den Hund, der hechelt und bellt. Oh, danke. Dann brauche ich vielleicht die Brille doch nicht. In dem Märchen kommt auch noch ein Tiger vor. Vielleicht kannst du es da oben machen. Der Tiger, der sich streckt und der auch eine geheime Übung macht. Der sich streckt und dann hat der Tiger noch eine geheime Übung, wo er das Bein streckt, Stirn und Knie zusammenbringt, sich wieder streckt, das Knie aufsetzt und dann die zur anderen Seite macht. Eine Katze kommt vor und eine Miau Miau. Und die Kobra, nee, eine Kobra habe ich gar nicht da drin. Der Vogel kommt noch vor. Der Vogel, der A singt. Jetzt auf die Zehen? Ja. Jetzt auf die Zehen und jetzt, wenn du, vor, nee, wenn du ausbreitest, auf die Zehen. Der Vogel will heute nicht. Nochmal auf die Zehen, ja, und dann zusammen. Und ein Schmetterling, aber ich glaube, die meisten Übungen sind ja bekannt. Und dann würde ich jetzt einfach mal das Märchen vorlesen und wer Lust hat, kann sich dazu bewegen. Hat jemand Lust? Es ist einfach dann an dem Punkt, wo die Übungen genannt werden, die Übungen machen. Und ich habe das so, es ist natürlich, wenn man mit Kindern bestimmte Übungen macht, dann flippen Kinder, die bei mir sind, auch leicht aus. Deshalb habe ich immer bestimmte Regeln. Wie oft der Hund hechelt, wie oft der Hund bellt. Und er streckt sich einmal, schaut nach oben und einmal nach unten und dann macht er Sitz und hört wieder aufmerksam zu. Kannst du das mal einmal vormachen, weil manche Kinder, die kugeln dann als Hund auch schon durcheinander. Der Hund schaut nach unten, schaut nach oben, macht Sitz und hört aufmerksam zu. Dann geht das Märchen weiter. Das ist immer ganz wichtig. Auch das übe ich mit meinen Kindern auch vor, damit ich das Märchen vorlesen kann und nicht immer zwischendurch und du setzt dich jetzt auch hin und du hörst jetzt auch weiter zu und manche bellen dann auch wie wild noch. Der hechelt zweimal und der bellt zweimal. Das ist ganz wichtig vorher abzuklären, wenn man einen ungestörten Ablauf dann vermitteln will. Diese Regeln sind immer ganz wichtig, gerade wenn man Kinder hat, die es nicht gewohnt sind, Regeln einzuhalten, dass sie darüber auch Regeln lernen, auch das Miteinander lernen, auch das Zuhören lernen. Gut, ich werde mal das Märchen jetzt vorlesen. Natürlich beginnt das Märchen mit Es war einmal. Es war einmal ein großer, wunderschöner Palast. Dieser Palast stand im fernen Land Indien. Viele Menschen besuchten diesen Palast. Und ich muss doch meine Brille aufsetzen. Sorry. Ich hoffe, ich habe sie dabei. Ich habe sie dabei. Die fällt mir zwar auch ab und zu von der Nase, aber ist viel besser. Also noch einmal. Es war einmal ein großer, wunderschöner Palast im fernen Land Indien. Viele Menschen schauten sich diesen Palast an und waren meist recht nachdenklich, wenn sie ihn wieder verließen. Ein besonderes Erlebnis hatten vor langer Zeit zwei Hunde im Palast der 1000 Spiegel. An einem schönen Morgen weckte die Sonne einen Hund. Fröhlich begrüßte er den Tag. Er hechelte, um seine Lungen zu kräftigen, und bellte seinen Freunden ein freundliches Guten Morgen entgegen. Dann machte er seine Streckübung, schaute dabei mal nach oben zum Himmel und nach unten zur Erde. Der Hund hatte viele Freunde. Zuerst traf er die kleine Katze. Sie begrüßte ihn mit Miau und Mio. Jetzt geht's weiter. Auch der Tiger freute sich, als er den Hund sah. Er machte gerade die geheime Tigerübung und erklärte dem Hund, dass sie ihm viel Kraft und Gesundheit gibt. Dann zeigte er ihm noch seine Streckübung und wünscht ihm einen guten Tag. Der Hund setzt sich unter einen großen, starken Baum. Der große, starke Baum. Auch der Baum mochte den Hund sehr gerne, weil er immer freundlich zu ihm war. Ein Vogel oben in den Ästen sang dem Hund ein Lied vor. Er singt dreimal A und dreimal O. A, O, A, O, A, O. Fast wäre der Hund unter dem Baum eingeschlafen. Da flattert ein Schmetterling um seine Hundenase. Hallo, schöner Schmetterling, bellte der Hund freundlich und lief hinter dem bunten Schmetterling her. Plötzlich sah er den wunderschönen Palast. Er sprang die Stufen hinauf, öffnete die Tür. Was für eine Überraschung! Als der Hund den Palast betrat, schauten ihn 1000 Hunde freundlich an und wedelten mit ihren Schwänzen. Der Hund hechelte und bellte überglücklich. Und 1000 Hunde antworteten ihm. Hier gehe ich öfter hin, dachte der Hund. Er ging nach Hause und erzählte allen seinen Freunden, was er erlebt hat. Ganz begeistert erzählte er sein schönes Erlebnis. Und da war ein Hund, der wurde sehr neidisch, der konnte sich gar nicht mit ihm freuen. Er wollte auch gern so viele Freunde haben. Schnell machte er sich auf den Weg zu dem Palast. Dieser Hundscheiß schaut immer böse um sich und knurrt alle anderen Tiere an, weil er immer dachte, die wollen ihm was tun. Er hatte kaum Freunde, deshalb begrüßte ihn auch niemand auf dem Weg. Als der bunte Schmetterling um seine Nase flatterte, knurrte er ihn wütend an. Hau ab, ich hab's eilig. Endlich erreichte er den Palast. Hier werd ich endlich Freunde finden, dachte der Hund und stieß hastig die Tür auf. Doch was war das? 1000 Hunde knurrten ihn an. Sie fletschten ihre Zähne, bellten wütend und sahen so gefährlich aus. Der Hund zog den Schwanz ein, ging nach Hause und sagt, da gehe ich nie mehr hin. Und das ist natürlich eine Geschichte, die meine Kinder, einige nicht gleich beim ersten Mal verstehen, wieso geht der, warum knurren die denn da? Und dass die erstmal, also einige verstehen es, aber dann, und deshalb habe ich das auch im Spiel vertieft. Ich habe dann ein Spiel, ein Hund setzt sich so hin, das ist der Hund, der in den Palast geht, und die anderen Hunde machen das Spiegelbild. Also wenn die Ilona sich jetzt hier hinsetzen würde und entweder ein freundlicher Hund ist oder ein böser, machen immer die anderen das nach. Und das Spiel mögen sie sehr gerne. Also ich habe hier so für jedes Märchen ein Spiel, was nochmal die Moral vertieft. Und das ist auch ein Lieblingsspiel der Kinder, nicht? Und dann finden die auch immer ganz tolle Mimiken, die sie dann auch noch ausdrücken. Und also sie sind nicht nur freundlich, sie sind auch mal traurig und das ist eine gute Möglichkeit, auch um über Gefühle zu reden und natürlich auch über die Moral, die meine Mutter früher immer sagte, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Es ist natürlich so, dass es den Kindern hierbei einfach bewusst wird. Dann habe ich den Märchen auch noch eine Massage. Sie werden dabei einfach gerichteter, weil sie einfach was, sie müssen etwas tun. Sie hören nicht einfach nur zu. Das fällt vielen Kindern in meinem Einzugsbereich schwer. Und wenn sie dann immer die Übungen ausführen müssen, müssen sie sich konzentrieren. Aha, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und ich darf auch nur dreimal hecheln und dreimal bellen. Also die lassen sich da sehr gut drauf ein. Und ich merke im Nachhinein, dass auch die Sprachförderung dadurch effektiv ist, dass sie sich mehr merken können, was sie gemacht haben, dass sie die Handlungen auch beschreiben können und was da passiert ist und wie es dann zum Glück alles gut geworden ist. Und so können die Märchen einfach gut unterstützend wirkend in der Spracherziehung und in der Förderung des sozialen Verhaltens, indem sie die Moral einfach erleben. Die Botschaft in meinen Märchen, die ich ausgewählt habe, sind Dankbarkeit, Respekt vor dem Alter. Das ist bei den Bremer Stadtmusikanten, nicht, dass sie gemeinsam noch was Tolles machen können, obwohl sie verjagt wurden, auch für nutzlos erklärt wurden, dass die noch was Fröhliches erlebt haben. Respekt vor dem Leben und der Natur, das ist natürlich auch bei dem Hund der Fall. Der grüßt alle freundlich, der achtet die Natur, der achtet seine Mitlebewesen, der begrüßt sie, während der andere nur grimmig ist und missgünstig. Und Fleiß bei Aschenbrödel, bei der Goldmarie und Pechmarie, was man auch sehr gut umsetzen kann, Freundlichkeit, Redlichkeit, Mitgefühl, das Einhalten von Versprechungen ist beim Froschkönig ja das Thema, der Frosch, der dann doch endlich befreit wird, als das Mädchen dann ihr Versprechen einlöst. Die Hindernisse auf dem Weg, die sich in den Weg stellen, sind Gier, Neid, Leichtgläubigkeit, Missgunst, Selbstsucht und Hass. Das sind immer die Hindernisse, die wir ja auch aus dem Yoga kennen, wenn wir Patanjali leben wollen. Das sind ja die Hindernisse, die uns immer wieder begegnen. Und wenn die Kinder die Märchen spielen, dann erleben sie sich ja einmal in der Rolle der Fleißigen, der Goldmarie zum Beispiel, die dann Gold bekommt, und einmal auch in der Rolle der Pechmarie, die kein Gold bekommt. Und ich frage dann hinterher oft so in einer Entspannung nochmal, was glaubst du denn, hättest du den Baum geschüttelt, hättest du die Brote rausgeholt? Und die meisten sagen natürlich, sie hätten es gemacht, aber ich habe auch Kinder, die sagen, ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht und dann hätte ich Pech gekriegt. Also die identifizieren sich schon und die sehen auch diese Hindernisse, die sehen auch die Eigenschaften in sich, und ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, um dann darüber zu reden und solche Sachen ins Bewusstsein zu rufen. Genauso beim Hund. Da spielen wir auch Schneeflockentanz, und wenn wir die Frau Holle gespielt haben, dann tanzen sie die Schneeflocken. Oder Märchen kann man ja wunderbar auch noch ins Spiel umsetzen. Und was dann noch ein weiterer Aspekt ist, Märchen im Theater vorzuführen, als Theateraufführung mit Kostümen, das wirkt dann auch noch sehr schön. Gerade weil wir Yoga als Unterrichtsfach haben an der Schule, finde ich es immer gut, die Arbeit den Eltern auch zu präsentieren, die Arbeit ganz transparent zu machen. Und Aufführungen lieben die Eltern, und wenn sie ihre Kinder dann sehen in diesen Rollen und mit Kostümen, sind sie immer ganz verzaubert, und das wird dann alles durch Yoga-Übungen ausgedrückt. Da ist ein schöner Wald, und das ist ein Märchen, das haben die Kinder dann selber geschrieben. Wenn die dann so weit sind und schreiben können, dann habe ich in Gruppenarbeit sie eigene Märchen schreiben lassen. Das Märchen von einem Bär, der ein Fest gibt, aber manche Tiere nicht einladen will. Und wie er dann doch dazu kommt, dass es auch wichtig ist, die Tiere, die man nicht ganz so mag, vielleicht doch einzuladen, sonst sind die ganz traurig. Und das haben die Kinder dann gespielt, auch mit Feen und Waldgeistern. Also es war ein ganz tolles Stück. Ist natürlich immer sehr anstrengend, das dann alles auf die Bühne zu bringen. Aber hinterher, wenn man es dann geschafft hat, ist es auch eine tolle Sache. Dann kommt als nächstes noch, das sind die Rückenmassagen, das haben wir jetzt schon praktiziert. Da erzählen die Märchen auf dem Rücken, und ich habe auch noch jedem Märchen eine kurze Entspannung zugefügt, wo man nochmal reflektiert, was das obere Mädchen macht, dass sie sich still hinlegen und nochmal über das Märchen nachdenken. Und da ist nochmal ein selbstgeschriebenes Märchen, wo der Zaubervogel am Schluss alle streichelt mit seinen Zauberfedern und sie dann einen Wunsch haben, was sie sich am liebsten jetzt wünschen, was die Zauberfedern ihnen für Kraft geben sollte. Und das macht er da gerade. Er geht durch die liegenden Bäume, durch die Hasen, und der Bär liegt auch schon ganz schlapp da. Also das ist dann, wenn man viel mit Märchen arbeitet, nachher so das höchste Ziel, die Kinder schreiben ihre eigenen Märchen, und sie denken sich auch eine Moral dabei aus. In diesem Falle war es eben, man schließt nicht unbedingt Leute aus, man macht nicht andere traurig, und es ist viel schöner, Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Es ist gerade für Kreuzbercher wichtig, dass man andere nicht ausgrenzt, sondern alles integriert. Und das fand ich an diesem Märchen hier sehr schön. Wir haben das dann auch aufgeführt, und es war auch ein ganz großer Erfolg. Ja, das sind die Märchen, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Also Märchen, die jetzt für Kinder im Anfangsphase bis zur dritten Klasse geeignet sind. Nachher gibt es ja noch viele schöne russische Märchen. Ich weiß, früher diese DEFA-Filme, die haben ja auch gute Verfilmungen gemacht von Märchen. Aber das waren jetzt so die ich ausgesucht habe für meine Kinder, die im einfach umzusetzen sind, auch mit Yoga-Übungen zu füllen sind. Ja, ich glaube, die Zeit ist um. Es gibt noch viel zu erzählen, das Thema ist noch sehr weit gesteckt, aber ich denke, das war jetzt so ein Einblick und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für das Mitmachen und wünsche allen noch einen schönen Abend und einen schönen Kongress.